bald geht's dann in den Cut.
Okay, freust dich schon, oder?
Ja, schon ein bisschen, ey. Ich habe mir gerade eben hier 200 Gramm Milchreis gemacht und das Ganze mit einem Skier gegessen. Ich hab's bis zur Hälfte geschafft. Jetzt steht's hier neben mir und ich esse es dann, wenn wir fertig sind.
Ja, kenne ich. Ich bin jetzt, glaube ich, zweite 2 Wochen Minicut durch und ich habe immer noch keinen Appetit so. Also wirklich so wie gar nicht so. Langsam alles wird so ein bisschen wieder ein bisschen schmackhafter so, aber so ich kann auch einfach, die können auch den ganzen Tag einfach gar nichts essen. Das wäre null Problem so. Also war vorher gut gesättigt auf jeden Fall.
Hey, I feel you. Und du hast jetzt eine Maintenance-Phase in den USA gemacht?
Nee, einfach weil es sich angeboten hat halt, ne? Also ich habe eine Woche war sowieso Deload und dann halt die zweite Woche war dann halt einfach Maintenance, weil es einfach nicht anders Sinn gemacht hätte, irgendwie ein Meso zu starten oder irgendwas zu machen.
Ah, okay, verstehe. Ja, easy. Ja, ich habe es ja
Man
auch so
hat da ja
gemacht.
sowieso Pi mal Daumen trainiert, so, weißt du, in den
Ja,
Gyms und
klar.
einfach.
Wo warst du überall nochmal?
San Francisco waren wir 2 Tage und dann sind wir halt die ganzen Orte am Pacific Coast Highway runtergefahren, die ganzen kleinen Orte an der Küste halt so. Morro Bay, Carmel und oh, keine Ahnung, ganz, ganz viele so kleine Örtchen, weißt du, wo es nicht so, ja,
Voll
nicht
ist.
so overcrowded ist und nicht so crazy ist, so wie in LA, wo alles so laut und anstrengend ist und so weiter. Ja, in LA waren wir dann halt auch nochmal 5 oder 6 Tage, glaube ich.
Ja, da war es
Ja.
im Golds, ne?
Ja, musste ja sein, sozusagen. Die anderen Jungs waren ja auch da. Ja, Daniel und die Progressive Muscle Talk Jungs. Die wollten an dem Tag eigentlich in ein ganz anderes Gym, aber du weißt nicht, du warst ja auch schon mal in LA, oder?
Ja, richtig.
Ja, der Verkehr einfach so. Die wollten in irgendein Gym und dann morgens. Und dann sage ich, Leute, wenn heute Abend da steht 40 Minuten, dann sind das morgen halt in beide Richtungen 1,5 Stunden so. Wir waren halt alle so 15 Minuten vom Goals entfernt und dann habe ich halt gesagt, Jungs, Arschbacken zusammenkneifen, ja, ist voll teuer und so. Ich sage,
40
ja,
Euro auf
aber
den Tisch legen.
ja, da sage ich so, ihr seid das erste Mal hier und nicht hinzugehen, das geht einfach nicht. Auch wenn, ne? So Daniel fand es, glaube ich, geil so und die anderen beiden Jungs, die sind halt mega verwöhnt halt, ne, von dem Gym so. Die waren so mega danach so, ja, voll scheiß kommerzielles Gym und sie trainieren hier alle voll scheiße und so, hier ist gar keine Atmosphäre und sich so, okay. Ihr habt halt so mega die Bodybuilding, erste Weltprobleme des Grauens, das ist so hart.
Auf jeden
Richtig,
Fall.
richtig geil. Das, ja, war ganz cool, aber oh nee, brauche ich nicht
Ja,
nochmal.
als ich zum ersten Mal in LA war, war ich auch da für ein Training. Jetzt war ich halt letztes Mal zum zweiten Mal da. Da bin ich dann auch einfach mit dem E-Scooter schnell zum 24 Hours gefahren. Da kostet aber auch eine Tageskarte auch eigentlich $30. Also es ist schon heftig und das Gym ist halt nochmal deutlich schlechter als das Gold. Aber sie haben mich dann, also hat mich ein korrekter Typ einfach durchgelassen und ja, es hat sich dann gelohnt. Ja, ansonsten wart ihr dann noch in San Diego?
Nee, San Diego waren wir
Diego
nicht.
nicht
Da
mehr.
waren wir nicht. Da waren wir aber auch schon mal irgendwann vor 2, 3 Jahren oder so. Ist auch schick da auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar am entspanntesten von den Städten so an der Küste da.
Ja, fand ich auch lässig da. Aber generell,
Ja.
so, hat schon Spaß gemacht, das Training da in den Gyms. Sind einfach so geile Geräte überall. Kann man einiges ausprobieren, ne?
Kann man machen.
Cool. Ja, hey Arne.
Gut, wollen wir einfach losstarten?
Ja, ich würde sagen, wir starten einfach los. Ja, ich denke so, wo du jetzt gerade ein bisschen was erzählt hast, das kann man direkt schon mal drin lassen. Und ja, dann begrüßen wir jetzt auch alle Zuhörer und Zuschauer heute zu einer neuen Solo, Quatsch, keine Solo-Q&A-Folge. Heute haben wir natürlich den Arne am Start und wir ja, haben ein paar Fragen von euch erhalten und die werden wir heute gemeinsam beantworten. Arne, für die den nicht kennen, Natural Bodybuilder, Coach und auch Podcast-Host. The Art of Personal Training ist dein eigener Podcast. Hey, und ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist, Arne.
Ja, ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg, wie ich es immer so zu sagen pflege. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Bin gespannt, was für Fragen reingekommen sind. Und ja, cool, dass ich da sein
Nice.
darf.
Hey, ich freue mich auch. Und ja, wir hatten eben schon die Maintenance-Phase ein bisschen angesprochen. Ja, du hast jetzt einfach, ne, nach deinem Deload noch eine Woche Maintenance im Urlaub reingeschoben. Ich habe meinen letzten USA-Trip halt eben auch so gestaltet, dass ich dann in den 4 Wochen, wo ich da war, eben ja so ein bisschen auf Maintenance-Volumen abgezielt habe. Ob ich es letztendlich getroffen habe, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe sogar vielleicht sogar noch ja, ein bisschen progressiv trainiert, einfach weil, ja, eben wie schon angesprochen, die Maschinen halt eben extrem geil waren. Und da macht man halt immer ein paar Sätze mehr. Und Paula hat gefragt, hey Jungs, wie soll man eine Maintenance- bzw. Primer-Phase planen, beziehungsweise woher weiß ich, ob mein Maintenance-Volumen richtig treffe? Klar, grobe Orientierung, 6 bis 8 Sätze pro Muskel, aber woran erkenne ich, dass es passt? Liebe Grüße, ihr macht das super.
Ja, cool. Erstmal vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, ich weiß ja nicht, also ich glaube, vielleicht sollten wir erstmal, oder vielleicht weiß ich nicht, die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich wissen, was mit einer Maintenance oder Primer Phase gemeint ist, aber um da mal alle Zuhörer so auf den gleichen Stand zu bringen, wozu man sowas macht oder wozu das Ganze dienlich sein kann, also ich erkläre es quasi immer gerne so, dass der Körper ja am liebsten in so einer Homöostase ist, das heißt, er hat am liebsten immer ein Energiegleichgewicht und da lässt er sich halt ungern rausbringen. Ne? Und mit der Zeit baut er halt dagegen entsprechende, wie nennt man es auf Deutsch?
Widerstände?
Adaptionswiderstände auf. Ja? Das heißt, das, was du halt an Adaption rausbekommst, für das, was du an Reiz setzt, das verringert sich halt immer. Ne? Wenn wir jetzt entsprechend lange Zeit trainieren, mehrere Mesozyklen aufeinander folgen lassen, dann wächst halt dieser Adaptionswiderstand immer weiter. Ja? Und das, was ihr halt an Reizen rausbekommt, ne, wird halt immer kleiner. Ne? Und das versucht man halt durch so eine Maintenance-Phase, grob gesagt, also im Groben, dieses Verhältnis wieder zu verbessern. Ne? Dass man wieder produktiver entsprechend die Reize umsetzen kann. Ich nenne das dann immer Netto-Hypertrophie. Das, was dann halt wirklich überbleibt von dem, was man halt wirklich macht. Und das Ganze ist halt sinnvoll zu machen aus dem Grund heraus, dass ich erkläre das halt immer gerne wie so ein Zug. Ja, ein Zug ist ja auch etwas, ein Zug kommt ja langsam in Fahrt. Und genauso sollte man sich aus meiner Sicht Hypertrophie vorstellen. Ja, jetzt plant man mehrere Mesozyklen, Masse-Mesozyklen aufeinander und der Zug kommt immer weiter in Fahrt. Ja, und irgendwann hat er Reisegeschwindigkeit. Ja, das ist meistens der Moment, wo man sagt, okay, es läuft halt richtig gut im Training. Irgendwann kommen dann diese Adaptionswiderstände, die Progression wird langsamer, man kann auch nicht mehr so viel essen, so wie du es ja auch berichtet hast, entsprechend. Und wo man sich dann, wenn man sich dann den Zug vorstellt und dann sagt, okay, ich gehe jetzt halt aus der Massephase direkt in den Minicut oder in den längeren Cut über, der Zug rollt ja noch aus, bis er zum Stehen kommt. Ja? Und diese Phase, es ist halt schade, wenn man diese Adaption nicht mehr mitnehmen würde. Ja, also ein Zug rollt ja aus und das ist halt die Phase, in der man so eine Maintenance-Phase dann macht, in der man diese Adaption halt noch mitnehmen kann, weil man kalorisch natürlich auch einmal das Umfeld hat. Und das Trainingsvolumen sich reduziert und man auch durch die Regenerationskapazitäten diese Adaption noch mitnehmen kann. Ne? Das mal so zu dem Thema, warum Primer Phase oder Maintenance Phasen überhaupt sinnvoll sind. Und dann haben wir natürlich noch den Vorteil, dass wir den Stress komplett abbauen. Ne? Vergangener Mesozyklen, so die Resensibilisierung wieder für bessere Hypertrophie-Reize ist zwar eine Theorie, finde ich aber halt auch sehr sinnvoll. In Theorie nutze ich das auch und lässt sich halt noch nicht belegen. Aber wenn man das mitnehmen kann, ist das natürlich auch sinnvoll. Genau, das mal so grob, damit die Zuhörer wissen, warum man das machen sollte. Ich mache es halt mittlerweile sogar teilweise vor Minicuts, was ich vorher halt nicht gemacht habe mit Athleten, dass ich vielleicht so 1 bis 2 Wochen sogar vor einem Minicut nochmal diese Maintenance-Phase mitnehme, um dieses Ausrollen des Hypertrophiezuges sozusagen mitzunehmen. Yeah. Und habe auch echt gute Rückmeldungen von den Athleten. Habe es auch selber so teilweise gemacht. Und ja, im Groben macht man es eigentlich so, dass man es meistens, wenn man es im Größeren sieht, dass man eine längere Zeit Massing gemacht hat, dann eine längere Maintenance-Phase macht, um dann eine längere Diät zu machen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite wie so ein Sandwich das Ganze wieder mit einem Maintenance-Block abzuschließen, um halt wirklich das zu etablieren, was man vorher halt an Muskulatur, an Hypertrophie halt aufgebaut hat. Ne? Ja. Und zur anderen Frage, wie ich mein Maintenance-Volumen richtig treffe, genau, die grobe Orientierung, die schon angegeben wurde, so 6 bis 8 Sätze, ist natürlich sowas, was Pi mal Daumen für die meisten passen wird. Woran man das Ganze erkennt aus meiner Sicht, ist ganz klar das, dass man entsprechend in der Phase halt trotzdem noch Progression verzeichnen kann, von Training zu Training. Wenn man halt dieses Maintenance-Volumen konstant hält, was ich eigentlich immer so gestalte, und dann mit fallenden Reps in Reserve halt immer noch eine klare Progression mit der absoluten Intensität, also mit den Loads erzielen kann, dann bin ich mir relativ sicher, dass das Maintenance-Volumen passt und nicht zu hoch angesetzt ist oder auch nicht zu klein.
Denke ich auch, ne, dass, ja, dass die Performance da auf jeden Fall in der Regel ein ganz gutes Feedback gibt. Also solange diese irgendwo stagnativ oder je nachdem vielleicht auch leicht progressiv ist, denke ich, können wir stark davon ausgehen, dass wir da dementsprechend auch unsere Adaption halten. Was ich jetzt noch hinzufügen würde, ne, das ist relativ auch wichtig wäre, in der Maintenance-Phase so äußere Faktoren möglichst konstant zu halten. Wenn man halt einfach auf seinen Trainingssheet sieht, okay, heute stehen, weiß nicht, 2 Sätze Bankdrücken an und 2 Sätze Latziehen und dann bin ich auch schon fast durch mit der Einheit, dann kann es halt eben sein, dass man dann ja vielleicht einfach so ein paar Faktoren einfach vernachlässigt, vielleicht ein bisschen mal auf den Schlaf scheißt und weiß nicht, einfach, ja, auch vielleicht die Ernährung nicht so stark berücksichtigt und wenn ihr eben eure Regenerationsmodalitäten, sage ich mal, irgendwo negativ beeinflusst, dann wird auch euer Maintenance-Volumen ein bisschen ansteigen. Also dann könnte es auch durchaus sein, dass ihr dann eben mehr Volumen benötigt, um eure Adaption zu halten. Das heißt, na, auch in der Maintenance-Phase gilt es dann eben, gut zu schlafen, gut zu essen, unabhängig davon, ob jetzt 2 oder 5 Sätze Bankdrücken auf dem Plan stehen, weil ja sonst ist euer Maintenance-Volumen halt auch nicht mehr euer Maintenance-Volumen. Das ist auch eben immer stark abhängig von den äußeren Faktoren, wie ich das eben schon gesagt habe. Deswegen, in der Maintenance-Phase kann man vermutlich hier und da ein bisschen weniger Schlaf, ein bisschen schlechtere Ernährung irgendwo auch davon kommen. Aber das wird dann sich eben auch irgendwo in weniger Regeneration und eventuell auch einem höheren Maintenance-Volumen dann wieder äußern, aber ich denke, 6 bis 8 Sätze macht auf jeden Fall Sinn und ich glaube, es ist auch immer irgendwo relativ sinnvoll, sich immer darauf zu fokussieren, was im Moment da der beste, der beste Weg ist. Denn wir wissen erst immer im Nachhinein, ob eine gewisse Satzanzahl zum gewünschten uns zu einem bestimmten Ziel gebracht hat. Deswegen fokussiert euch immer darauf, was im Moment, sage ich mal so, der safest bet irgendwo ist, was im Moment einfach aufgrund eures aktuellen Wissensstand am meisten Sinn macht und evaluiert dann halt immer im Nachhinein. Na, es ist auch oft so, dass dann einfach so bestimmte Sachen irgendwo zerdacht werden. Ich meine, wir können nie zu 100% sagen, so, ich weiß nicht, 6 Sätze für die Brust ist jetzt zu 100% das Maintenance-Volumen. Ich denke, das kann euch keiner beantworten. Deswegen, nehmt halt einfach die Informationen, die euch zur Verfügung stehen. Gebt euer Bestes einfach in dem Moment und evaluiert dann einfach im Nachhinein.
Genau. Also das ist auch so ein Thema, habe ich zuletzt bei mir im Podcast gehabt, dass man halt immer reaktiv entscheidet und nicht proaktiv. Ne? Also wenn man jetzt von Anfang an sagt, es sind 6 bis 8 und er hält jetzt immer dran fest, genau, du merkst halt von Mikrozyklus zu Mikrozyklus, das kommt halt überhaupt nicht hin, dann passt du es halt reaktiv an. Ne? Also das ist ganz simpel.
Cool. Nächste Frage von Tobi Kunze. Längere Frage, ich lese einfach mal alles vor. Gehen wir mal davon aus, man trainiert in verschiedenen Trainingszyklen und ist in der letzten Woche vorm Deload. API stieg von Woche zu Woche, Volumen auch, also alles nach Plan. Am Beispiel UK Push Pull West, UK OK West. Okay, würdet ihr dann in der letzten Woche bei allen Einheiten All Out gehen oder erst bei den letzten 2? Und wenn man All Out gehen würde, ist es sinnvoll, dann auch noch extra Sätze zusätzlich zu machen, um sich einfach maximal zu erschöpfen. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Guter Podcast, by the way. Ja, checkst du, was Tobi meint?
Ja, ich weiß, was der gute Tobi uns mitteilen will. Also zuerst mal, Tobi, gute Wahl des Splits. Habe ich auch eine ganze Zeit genauso gefahren. Macht sau Spaß. Das ist aber völlig nebensächlich. Also zum ersten Teil der Frage, ob es Sinn macht, in der finalen Woche gleich all out zu gehen. Also wenn du die finale Trainingswoche nimmst, keine Ahnung, Woche 4 oder vielleicht sogar Woche 5, ob du dann schon in der ersten Einheit wirklich diesen ja all out Gedanken haben solltest. Aus meiner Sicht ist es eine Frage, wie du das Ganze definierst. Sicherlich würde ich in der Woche all out gehen, würde das Ganze aber so ein bisschen unterteilen. Also ich mache es eigentlich immer so, dass ich die finale Trainingswoche entsprechend mit 0 bis 1 Reps in Reserve ausgebe für die Athleten, aber ganz klar mit der Prämisse, dass Compound Lifts, also da, wo die Verletzungsgefahr halt deutlich größer ist, typischerweise ein schwerer RDL oder schwere Squats, da halte ich es halt wirklich so, dass ich sage, okay, technisches Muskelversagen sollte man nicht eingehen, ja, also muskuläre schon mal gar nicht, weil es lohnt sich einfach nicht für diese eine letzte Wiederholung, also wenn man schon merkt, okay, das war jetzt vielleicht One Rep in Reserve und die nächste wäre wahrscheinlich null oder drüber, diese Wiederholung RDL zum Beispiel jetzt noch zu machen, das, was ich da zusätzlich an Reiz reinbekomme für positive Adaptionen in Relation dazu, dass wenn ich mich dabei verletze, lohnt sich halt 0,0. Also es ist einfach nicht lohnenswert, ne, für das, was ich extra reinbekomme. Denn das größte Gut eines jeden Hypertrophie-Athleten ist Verletzungsfreiheit. Wenn ich verletzungsfrei bin, heißt das eigentlich sofort durchweg Netto-Hypertrophie, wenn man es richtig macht, was nicht so schwer ist. Und das ist einfach das größte Gut, was es einfach nicht sinnig ist, diese Gefahr einzugehen. Wenn wir jetzt aber von Isolationsübungen sprechen, ja, da kann man gerne auf Zero Reps in Reserve zugreifen und ne, natürlich all out gehen. Da würde ich halt den Zusatz vielleicht noch machen. Ich würde jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt 4 Sätze Bizeps Curls. Da würde ich auch noch nicht im ersten Satz halt bis zur Vergasung wirklich die letzte Rep rausholen, sondern ziemlich nah ans Muskelversagen gehen und dann wirklich wenn es 4 Sätze sind, den dritten und vierten halt wirklich versuchen, all out zu gehen halt, ne? Und das dann auch schon die ganze Woche über, denn warum machen wir dieses vermeintliche Overreaching? Wir holen danach ja durch den Deload entsprechend holen wir halt wieder die Regenerationskapazitäten zurück, um uns überhaupt sowas leisten zu können, ne, ja. In der Gesamtsicht. Und zum zweiten Teil der Frage, ob ich extra Sätze machen sollte, das wäre so eine typische It Depends-Antwort. Es kommt halt drauf an, wenn halt vorher schon das adaptive Fenster, das MAV-Fenster schon relativ groß war, dann bin ich oft eher dazu geneigt, in der finalen Woche die Progression rein mit den fallenden RERs und mit dem wirklich All-Out-Gedanken fahren zu lassen. Weil dann ganz oft einfach noch ein extra Satz dazukommt, gerade bei den Compound-Lifts, das erste, wie beim ersten, so die Verletzungsgefahr steigt halt, kriege ich so viel mehr raus, ist für mich so ein 50-50-Deal halt, ne? Muss man immer gut abwägen. Bei ISOs, Schulter, Bizeps, das geht halt immer. Da kann man immer sicherlich noch mal einen Satz hinzufügen in den meisten Fällen, ohne dass man sich da entsprechend, dass man da Nachteile von hätte in dem Bereich, gerade wenn man das hochfrequent über die Woche macht. Was man da halt beachten muss, ist halt, dass irgendwann so die Zeit zur Reizrelation nicht aus den Fugen gerät, ne? Also so 3 bis 4 Stunden Einheiten in der letzten Trainingswoche und das dann vielleicht sogar 5 bis 6 Mal. Also ob das auch noch gut geht bei der Menge an akuter und systemischer Ermüdung, die man eh schon mitbringt aus den Vorwochen, muss jeder selbst entscheiden. Ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Was sagst du?
Also ich stimme dir da eigentlich in fast allen Punkten zu. Ich denke auch, dass die Woche vor dem Deload ja sich definitiv dazu eignet, möglichst hart zu trainieren, weil wir eben dann im Deload diese Regeneration erfahren und dann eben Functional Overreaching halt auch gewährleisten können. Wenn du jetzt aber, sag ich mal, irgendwo noch in der Lage bist, in der letzten Woche deutlich härter zu trainieren als in der Woche zuvor, dann stelle ich mir halt die Frage, dann hättest du vielleicht auch noch eine weitere Akkumulationswoche dann einbauen können. Denn wenn du, sag ich mal, ja, einen 6-Wochen-Zyklus hast, 5 Wochen Akkumulation, eine Woche Deload und du nach Woche 4 dich noch super fühlst und denkst, okay, ich habe noch super viel Kapazitäten, jetzt in der letzten Woche 5 dann nochmal alles reinhauen, würde ich dann vielleicht eher das Ganze ein bisschen autoregulativ angehen, da dann vielleicht einfach noch eine weitere Trainingswoche mit einplanen, wenn dann eben noch so viele Kapazitäten möglich sind oder einfach da sind. Dementsprechend ja, da dann wirklich schauen, ne, wie nah befindest du dich an einem maximal regenerierbaren Trainingsvolumen und könntest du eventuell auch noch eine weitere Woche dranhängen. Das ist einfach nur so ein Gedanke, aber an sich spricht da definitiv nichts gegen, in der letzten Woche oder ja auch vielleicht einfach in den letzten Einheiten des Zykluses ja, so hart zu trainieren, wie es eben geht und dabei die Verletzungsgefahr möglichst gering zu halten. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Dementsprechend, ne, bei Isolationsübungen kann man da schon ja, also eigentlich aus allen Luken feuern. Bei Compound Lifts würde ich da doch dann eher ja, etwas konservativer bleiben, ne? Vor allem dann bei Mehrgelenksübungen, ADLs, Kniebeugen, hast du soweit eben schon angesprochen. Ja, aber ansonsten denke ich, haben wir das soweit beantwortet. Mhm. Nächste Frage. Jonas S., West Days Pflicht, Fragezeichen, oder beim Dreiersplit zweimal die Woche, sofern die Zeit es zulässt, auch ein siebtes Mal gehen für zum Beispiel Schwachstellentraining, zusätzliches Armtraining etc. Viele Grüße. Ja, ich würde einfach mal anfangen. Grundsätzlich würde ich immer mindestens ein Rest Day pro Woche programmen, vor allen Dingen einfach für die Psyche. Ich denke, dass es irgendwo rein physiologisch möglich wäre, auch siebenmal pro Woche zu trainieren. Aber ja, ich meine, jeder, denke ich, will für so einen Rest Day in der Woche haben. Ne? Ich meine, wenn dich jemand fragt, hey, wann hast du die Woche Zeit? Und du sagst, hey, Montag trainiere ich, Dienstag trainiere ich, bla bla bla, du hast dann im Prinzip keinen freien Tag, dann schränkst du dich halt wahrscheinlich auch ja selber einfach so ein bisschen ein. Und ja, das Ganze wird dich auch psychisch einfach sehr, sehr stark ermüden. Also ich glaube, nach spätestens zwei Wochen kannst du das Gym von innen schon gar nicht mehr sehen. Also irgendwo, denke ich, braucht da jeder ja so einen Rest Day. Ja, wie bereits angesprochen, rein physiologisch denke ich, dass es möglich wäre, jeden Tag zu trainieren. Aber auch da würde ich dann schon schauen, dass wir zumindest einen Tag haben, an dem die ja, Belastung fürs Nervensystem auch irgendwo relativ gering ist. Also dass wir dann an diesem einen Tag, also an dem vermeintlichen Rest Day, dann vielleicht Sachen machen wie Schultern, Arme, Waden oder Bauch. Einfach Sachen, die relativ easy von der Hand gehen, dich nicht zu stark zentral ermüden. Und ja, das könnte man gegebenenfalls machen, um vielleicht auch Schwachstellen irgendwo zu verbessern. Ich persönlich mache es so, ich habe 6 Trainingstage in der Woche. Und wenn ich manchmal merke, unter der Woche wird es von der Zeit her etwas knapp, dann lasse ich im Prinzip ja so ein paar Isolationsübungen einfach aus. Und wenn ich dann weiß, okay, hey, am Samstag wäre eigentlich ein Rest Day, aber da habe ich theoretisch morgens Zeit, dann gehe ich da einfach hin und hole dann zum Beispiel diese Isolationsübung einfach mal nach, mache ich ein paar Curls, von mir ist noch ja, ein paar Sätze für die Waden, die halt beim letzten Leg Day übrig geblieben sind. Und ja, so könnte man dann auch seinen Rest Day gestalten. Das natürlich aber nur unter der Prämisse, dass es halt auch irgendwo zeitlich passt und ja, so würde ich die Frage beantworten. Was hast du da noch hinzuzufügen?
Sehe ich erstmal prinzipiell völlig ähnlich wie du. Also 6-mal die Woche zu trainieren ist halt schon, das ist schon tough. Also wenn man halt qualitativ produktiv trainieren will, da muss man das halt auch schon wirklich gut aufgestellt haben vom Programming. Und 7-mal die Woche, wie du schon gesagt hast, möglich ist das physiologisch alles ohne weiteres. Die Frage ist halt, wenn man das Ganze wieder auf lange Sicht sieht, ob man sich da nicht auf lange Sicht entsprechend Potenzial nimmt. Ne? Mhm. Stichwort Regenerationskapazitäten. Würde ich halt wieder so ein bisschen davon abhängig machen, welche Person fragt das jetzt. Ne? Ist das ein Schüler, ein Student vielleicht, der halt einen sehr, sehr niedrigen Life-Stress hat, der halt hohe Regenerationskapazitäten mitbringt und sagt, ich habe halt auch die Zeit und ich habe halt auch Bock, ins Gym zu gehen halt, ne? Ich will halt 6-mal, eigentlich vielleicht sogar 7-mal so, ne? Macht das nicht Sinn, wo man dann so fragt, okay, würde jemand das legitimieren so? Kann man machen, worauf man sich halt oder was man sich da einmal vor Augen führen sollte, ist halt, dass so die systemische Ermüdung steigt halt unnötig exponentiell schnell an, über Wochen und Monate. Und mit der Zeit könnte man halt deutlich mehr anfangen, wahrscheinlich länger über mehrere Monate im Überschuss mit positiven Adaptionen, was halt netto wahrscheinlich wieder mehr bringen würde aus meiner Sicht. wenn man sich da einfach ein bisschen kürzer hält und die Gier, ja, die man hat nach Training, was ja geil ist, wenn man halt wirklich so Bock auf Training hat, da ein bisschen im Zaum hält und sagt, okay, mir reicht 6-mal die Woche. Dafür kann ich halt zum Beispiel, genau, 5, 6, vielleicht sogar manchmal 7 Wochen akkumulieren an Trainingsvolumen, ja, und brauche dann erst einen Deload. Was natürlich bei 7-mal die Woche halt wahrscheinlich nach 2, 3 Wochen eigentlich dann schon sinnig wäre, weil man einfach, ja, so gierig ist halt, ne? Das ist so eine Frage, so wie kann ich mich zurückhalten? Wie sehr ist meine Perspektive als Bodybuilding-Athlet halt schon so auf die lange Sicht aus? Oder wie sehr sehe ich das halt wirklich gerade mal so in der Trainingswoche, in einem Monat, in einem Mesozyklus oder halt über ein ganzes Jahr? Und je weiter ich vorausblicke, desto weniger ist sowas wahrscheinlich sinnig und desto mehr macht es halt Sinn, sich ein bisschen zurückzuhalten und sich mit 5 oder 6 Mal zufrieden zu geben und dafür mehrere Wochen an sich aneinander heften zu können, wieder an Produktivität.
Ja, sehe ich genauso. Also ganz wichtiger Punkt. Klar, muss man auf jeden Fall das Volumen dann eben dementsprechend auch über die Woche aufteilen. Ne? Das ist, denke ich, für jeden irgendwo einleuchtend, dass ihr, wenn ihr jetzt von einer 6er auf einer 7er Frequenz umsteigt, dass ihr dann nicht noch einfach einen 7. Tag dann noch da aus dem Nichts ziehen könnt, sondern dass ihr dann euer Volumen auch dementsprechend dann halt eben auf diese Einheiten verteilt, ist halt, denke ich, ganz wichtig. Und ich mache es persönlich mit Klienten auch immer so, dass ich, ja, was die Trainingsfrequenz angeht, eher etwas konservativer starte. Ich frage dann halt, ich frage sie dann halt, ja, hey, wie oft kannst du, möchtest du pro Woche trainieren? Und viele sagen halt auch sofort, hey, 6-mal. Und dann sage ich, hey, ja, so bei deinem aktuellen Trainingsstand brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Volumen, dass wir da jetzt krass von profitieren würden, 6-mal pro Woche ins Gym zu gehen. Wie wäre es, wenn wir jetzt erstmal mit 4 oder 5 Einheiten starten, gucken, wie du das Ganze auch wirklich langfristig wegsteckst über mehrere Monate? Und wenn du dann immer noch sagst, hey, ich habe noch extrem Bock jetzt auf eine weitere Einheit, dass man das dann im Nachhinein dann immer noch einbauen kann. Find's halt grundsätzlich immer besser, konservativ zu starten, anstatt dann im Nachhinein dann wieder zurückrudern zu müssen. Ne? Also wenn man dann merkt, okay, in den 7 Tagen komme ich halt gar nicht klar, dann wieder auf 5 oder 6 zurückzugehen, ja, ne, wäre dann eh dementsprechend.
Genau, finde ich interessant, dass du sagst, in der Hinsicht habe ich halt auch immer mit Klienten die Erfahrung gemacht, wenn man konservativer startet, dann treibst du den meisten Klienten diesen Wunsch schnell aus. Mhm. Also wenn das im Coaching, in der Zusammenarbeit kommt und dann vieles angepasst wird in der Zeit, dann ist der Wunsch nach einem 7. Trainingstag sehr, sehr schnell ausgetrieben halt. Dann freut man sich auf die Rest-Days. Dann ist auch irgendwann das Thema Deload ein super Thema. Man freut sich drauf halt. Ne? Das ist halt so eine Sache, wie man vorher halt sein Training gestaltet hat. Ne? Also 7-mal Training und 7-mal Training können halt 2 komplett unterschiedliche Sachen sein.
Das stimmt. Ja, sehr gut. Sehr guter Abschluss. Okay, packen wir die nächste Frage an. Von German Daniel in Klammern once again. Weißt du, wer das ist?
Kommt der von dir? Ja, German Daniel, ja. Schöne Grüße, mein Lieber. Der ist bei mir in jedem Q&A am Start.
Cool.
Dauergast, loyaler Podcast-Hörer. Cool, dass er auch hier am Start ist. Deswegen schreibt er wahrscheinlich once again.
Nice. Ja, Daniel, bester Mann. Im Bodybuilding gibt es viele verschiedene Expertenmeinungen dazu, wie man Delayed Onset Muscle Soreness als Indikator für Trainingsanpassung und Hypertrophie sehen sollte. Eine umfassende Beschreibung eurerseits, wie ihr DOMS verwendet und interpretiert, wäre toll. Dr. Mike Isotel vermutet, dass wir einen leichten Muskelkater nach dem Training chasen bzw. jagen sollten und dass, wenn man keinen Muskelkater bekommt, man das Volumen erhöhen sollte. Jedoch scheinen viele Individuen einfach viel weniger DOMS zu bekommen als andere. Wenn diese dann immer weiter das Volumen erhöhen und irgendwann overreachen und Performance-Einbußen verzeichnen, ist bei solchen Leuten DOMS kein guter Proxy für Trainingsplananpassung? Fragezeichen. Außerdem kommt es andersherum auch vor, dass man trotz Muskelkater kein bisschen an Leistung einbüßt. Ist dann der Muskelkater trotzdem ein Anzeichen dafür, dass das Volumen zu hoch ist bzw. war? Ja, hey, sehr coole Frage. Also gut, war ja jetzt nicht nur eine Frage. Also er fragt ja nach mehreren Dingen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an. Also DOMS für Trainingsanpassung und Hypertrophie. Wie verwendest und interpretierst du sie?
Also wenn man das Thema DOMS halt bespricht, würde ich halt erstmal das Ganze so ein bisschen differenzieren in verschiedene Arten von dieser. Ja, also ich würde das mal unterscheiden in einmal DOMS aufgrund von neuen Reizen, neuer Übung, neue Bewegung. Ja. Das ist so eine Art von Muskelkater. Das reguliert sich meistens normalerweise innerhalb von 1-2 Mikrozyklen, von 1-2 Wochen von alleine und überschneidet sich sowieso immer mit den neuronalen Adaptionen. Ja? Mhm. Also ich nenne das quasi immer so einen Aufnahmebeitrag. Ja? Wenn man das wie so ein Fitnessstudio sehen würde, das ist halt den Aufnahmebeitrag, den du zahlen musst, diese Art von DOMS. Dann gibt es natürlich die entsprechend induziert sind durch extrem exzentrisch dominante Bewegungsmuster. Klassischerweise wieder RDLs, Stiff Leg Deadlifts, solche Sachen, die einfach extrem viel Muscle Damage produzieren durch die exzentrische Phase der Bewegung. Mhm. Und dann halt die Variante, wie soll man das nennen, Volume Overdose, ne? Einfach zu viel Trainingsvolumen, was aus meiner Sicht dann eher seltener der Fall ist. Das sind so die drei Sachen. Und wenn man die halt mit in die Gesamtbeurteilung mit einbringt, dann würde ich halt sagen, wenn bis zur nächsten Einheit ein leichter Muskelkater da ist, allerdings die Performance nicht darunter leiden tut, dann sehe ich das Ganze als relativ problemlos an. Und da unter Umständen könnte man dann auch aus meiner Sicht auch eine Satzprogression anstreben. Sollte das allerdings 2 Wochen in Folge passieren, dann wäre ich halt eher skeptisch, noch zusätzliches Trainingsvolumen zu programmen. Von daher, ich finde es halt primär schwer, diese drei Sachen in einem Programming auseinanderzuhalten. Und weil sich ja viele Sachen auch überschneiden und Gründe überschneiden. Deswegen finde ich es halt als Proxy schwer, wenn, dann nutze ich das Ganze oder würde es halt immer nur darin sehen, Performance schlechter, besser. Und kann es vielleicht sein, dass die DOMS halt, wie gesagt, durch eins der zwei anderen Sachen, neuer Reiz, exzentrisch dominante Bewegungsmuster entstanden sind und dadurch erklärlich sind und sich das halt in naher Zukunft sowieso regulieren wird.
Ja. Also ich tätige Trainingsanpassung auch eher abhängig von der Trainingsperformance, beziehungsweise einfach, ob der Trainingsstress regeneriert werden kann oder nicht. Dennoch denke ich, dass DOMS irgendwo ein möglicher Indikator sind, den man in die Entscheidungsfindung mit einfließen lassen kann. Wenn aber grundsätzlich der Trainingsstress regeneriert werden kann, du keine bis wenig DOMS hast, denke ich, spricht wenig dagegen, den Trainingsstress zu erhöhen, wenn du den Stress regenerieren kannst, aber starke DOMS hast, dann würde ich da eher vielleicht aufpassen, da vielleicht dann eher das Volumen konstant halten, ne, den Repeat-About-Mechanismus des Körpers gegen Muskelschäden, ne, so ein bisschen arbeiten lassen, so dass sich die DOMS, sage ich mal, erstmal reduzieren, wir nicht Gefahr laufen, dass wir halt eben auch diese Overlapping-DOMS haben, ne, dass wenn wir zum Beispiel montags Kniebeugen machen und wir Mittwoch dann schon die nächste Beineinheit, sage ich mal, auf dem Plan haben und dann Legpressen müssen, wenn dann halt eben unsere Quads immer noch sore sind von den Kniebeugen vom Montag, dann bekommen wir halt eben Probleme da, dass dann eben die Trainingsperformance dann eben stark negativ beeinflussen kann. Deswegen grundsätzlich, wenn starke DOMS vorhanden sind, dann würde ich grundsätzlich da eher keine Anpassungen machen, aber da würde ich mich halt, wie gesagt, auch eher so auf die Trainingsperformance beziehen, denn die gibt in der Regel ein ziemlich gutes Feedback darüber, ob man eben regeneriert ist oder nicht.
Und da vielleicht auch einfach mal, selbst wenn man sich nicht sonderlich gut fühlt und relativ gefühlt große DOMS da sind, einfach mal ins Training gehen und sich aufwärmen und dann fühlt sich das oftmals auch auf einmal ganz, ganz anders an. Sobald der Muskel ein bisschen durchblutet ist, man sich ein bisschen durchbewegt hat, dann merkt man auf einmal, okay, das, was sich halt so stiff und fest angefühlt hat, weil man sich halt vorher vielleicht wenig bewegt hat, relativiert sich halt schnell. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Ja. Dass das schnell im Training und beim Aufwärmen merkt man halt ganz oft auch, wie ist so die Tagesreadiness, die Form, was kann ich halt wirklich leisten? Das sollte man halt auch immer so ein bisschen mit einbeziehen, also allgemein mal, abseits von dem Thema, dass man ganz oft im Warm-up und in den ersten akklimatisierenden Sätzen schon ganz, ganz gut oftmals merkt, welche Kapazität bringe ich halt heute mit. Ja, und mit der sollte man dann im besten Fall auch haushalten und dann nicht unbedingt drauf bestehen, das, was jetzt auf dem Zettel steht oder das, was ich mir gestern vorgenommen habe, muss ich heute durchpeitschen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel meine relativen Intensitäten nicht einhalte.
Ja, das hat Daniel ja auch gesagt, ne, dass man trotz Muskelkater manchmal einfach kein bisschen an Leistung einbüßt. Ne, und oft ja, habe ich es zum Beispiel, dass wenn ich morgens aufstehe, ich dann ja, den Muskelkater stark merke, aber sich das im Laufe des Tages dann schon wieder so ein bisschen verläuft, ne, wie wenn man halt dann einfach ein bisschen in Bewegung ist, der Körper langsam hochfährt und dann bei der Trainingseinheit performt man dann wie ein junger Gott. Ne, also das kann schon vorkommen. Deswegen, nur weil man jetzt DOMS hat, heißt es nicht, dass das Trainingsvolumen zu hoch ist. Das war ja noch so die abschließende Frage. Ansonsten könnten wir vielleicht noch darauf eingehen, ob DOMS halt irgendwo ein Indikator für Hypertrophie ist. Wie siehst du das?
Nach meinem aktuellen Wissensstand wüsste ich nicht, dass da eine Korrelation besteht.
Also ich denke, dass wir irgendwo schon sagen können, dass ja, wenn DOMS irgendwo auftreten, dass dann auch vermutlich der Trainingsstimulus oberhalb der Reizschwelle für Hypertrophie liegt. Mhm. Also, ne, wenn du halt Legpress machst, am nächsten Tag sind deine Quads halt sore, dann weißt du, okay, ich habe jetzt gestern meine Quads gut getroffen und ja, dementsprechend wird halt auch irgendwo, werden auch irgendwo Adaptionen dann vonstatten gehen. Ne, das Ganze
stellt das auf jeden Fall sicher, ne, dass es ja ein überschwelliger Reiz war.
Richtig.
Frage ist halt immer, ist die Dosis vielleicht zu hoch gewesen? Ist es nicht das Idealmaß, das Optimum? Ja. Aber das halt zu suchen, ist halt wieder Zeitverschwendung, weil man in dem Prozess halt diesen idealen Reiz zu suchen, halt wieder Zeit verliert und sein Kopf sich dreht und macht und tut, anstatt einfach kontinuierlich ins Training zu gehen. Immer sinnvoll anzupassen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde natürlich schon schauen, dass die DOMS irgendwo nicht zu stark sind, weil ne, wir haben ja auch unsere SIA, Stress Recovery Adaptation, und erstmal, ne, muss der Muskel sich erholen, um danach halt eben zu adaptieren, und wir haben halt auch nur limitierte Ressourcen dafür, und wenn halt alles in den Recovery-Prozess reingesteckt werden muss, dann bleibt halt nicht mehr viel, um danach auch noch zu adaptieren. Also sollte der Muskelkater jetzt nicht allzu stark sein, aber das haben wir eben schon auch mit dieser Overlapping Soreness irgendwo besprochen, ne, dass dann dementsprechend auch die darauf folgenden Einheiten ja, dann nicht negativ beeinflusst werden sollten. Ja. Hast du sonst noch was zu DOMS, oder?
Ich liebe DOMS. Ich liebe DOMS. Also, seit ich trainiere, bin ich immer so jemand, wenn ich so einen ganz leichten Muskelkater in der Muskulatur habe, irgendwo, dann mag ich das, weil ich einfach weiß, okay, irgendwie, ich habe Reize gesetzt, die wahrscheinlich Adaptionen ermöglichen würden, wenn halt alles andere auch passt. Und so fühle ich mich halt gerne. Ne? Also nicht abgeschlagen, sondern so eine leichte Müdigkeit irgendwo in der letzten Muskulatur, die ich gerade durchtrainiert habe.
Bestes, ja, Feeling. Nee, stimme ich, ja, dir vollkommen zu. Es ist auch jetzt bei mir so mittlerweile irgendwas, was ich schon, ja, so leicht versuche zu jagen, so zu chasen, wie du das auch geschrieben hast, ne? So wie das Mike Isotte auch so ein bisschen propagiert. Einfach, weil ich auch lange Zeit ja wirklich ähnlich trainiert habe, wenig Übungsvariation drin hatte und dementsprechend auch irgendwann gar keine DOMS mehr bekommen habe. Ich war so mental extrem abgeschlagen, die Gelenke waren degeneriert, und aber DOMS hatte ich meistens nicht, und jetzt mittlerweile habe ich so ein paar Übungen ausgewechselt und ja, werde jetzt jetzt wieder deutlich und habe einfach mehr DOMS, und das ist auch schon sowas, was ich extrem feiere und irgendwo auch schon so ein bisschen anstrebe. Also, ne, ähnlich wie bei dir, einfach so ein Gefühl, was man dann doch eher willkommen heißt. Ne?
Ja, definitiv.
Sweet. Kommen wir zur nächsten Frage. Oh, zwei Fragen von Espresso Ghetto. Und er fragt, ja, eure Meinung zur Koffein, Periodisierung, Dosierung, Hardcore-Booster etc. Ja, da ist der Name Programm, ne?
Espresso Ghetto, ja, das kenne ich auch, den Namen schon. Feier ich extrem.
Geiler
so,
Typ.
So, da ist der Name Programm, ja, sehr cool. Also wenn ich mal so meine 5 Cent zum Thema Koffein da lassen soll, einfach so mal so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, also ich habe eine Zeit lang das Ganze arg genutzt und auch aus meiner Sicht so ein bisschen über priorisiert oder von dem, was es halt an Wirkung bringen kann, so ein bisschen zu weit hochgehoben in der Hierarchie dessen, was halt Supplements oder halt irgendwas bringen kann, was man halt entsprechend dem Körper zuführt. Ich trinke halt daily noch mein Monster, auch heute noch, ja, und morgens so 2 Kaffee zum Frühstück, so. Und zu diesem Thema Periodisierung von Koffein. Also ich habe es selber ausprobiert. Ich habe es auch mit vielen Athleten ausprobiert. Und man kann es so und so nutzen oder auch, es kann seine Vor- und Nachteile haben halt, ne? Du hast halt, wenn du es machst, hast du die Hochphasen, indem du davon, wenn du davon profitieren willst, halt Koffein zu nutzen, um deine Performance zu boosten, musst du halt eine Menge entsprechend zuführen, die aus meiner Sicht es lohnt sich einfach nicht, das, was du an Performance gewinnst, verlierst du am Ende an Regeneration in Form von schlechterem Schlaf etc. Also die Menge, die du an Koffein brauchst, wo sich nachweislich eine Performance-Steigerung nachweisen lässt, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, 700 Milligramm oder so, ich kann auch völlig falsch liegen, 400 bis 700, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es ist relativ hoch.
Ja, 4 bis
6. Da musst du dir halt schon echt was reinpfeifen, ne? Und das abzubauen, bevor du halt wieder schlafen willst, die Halbwertszeit von Koffein, das geht sich halt selten aus, da musst du halt echt früh morgens trainieren und sich dann halt gleich wieder den Koffein reinzupfeifen oder den Booster reinzupfeifen. Da ist dann wieder die Frage im Umkehrschluss, performe ich morgens früh noch gut? Ist das so meine Trainingszeit vom Biorhythmus? Ja. Auch wieder fraglich. Deswegen bin ich mittlerweile eigentlich davon ab, das Ganze entsprechend zu periodisieren, von der Dosierung auch, sondern eine Baseline zu halten einfach. Ja, also Koffein hat halt nicht so einen großen Effekt, wie es sich die meisten halt denken. In den Boostern schon, weil es halt hochdosiert ist und noch mit anderen Sachen daherkommt. Aber wenn man jetzt rein Koffein nimmt, ich trinke halt jeden Tag mein Monster und meinen Kaffee sozusagen. Und das ist dann eine Menge, die kann keinen großen Effekt haben. Für mich ist das eher ein Ritualeffekt. Ja? Für mich ist halt Ritual, auf dem Weg zum Training, ein Monster zu trinken im Auto, sich mental die Einheit durchzugehen, sich zu fokussieren. Und dann hat natürlich ein bisschen Koffein schon eine Wirkung, dass du ein bisschen wacher bist. Ja, nicht viel, viel wacher, nicht Performance-Enhancing sozusagen. Und dann würde ich das schon machen. Zum Thema Hardcore-Booster kann ich gar nichts sagen, weil ich das alles sozusagen noch nie gemacht habe, weil ich da auch sehr sensibel bin, was sowas angeht. Das heißt, wenn ich mir so ein Ding mal reingepfiffen habe vor 5, 6 Jahren, dann hatte ich die schlechtesten Trainings überhaupt. Ich konnte mich null fokussieren. Ich war völlig overhyped. Herzfrequenz viel zu hoch. Ich konnte mich nicht fokussieren, konzentrieren. Deswegen habe ich da nie Gefallen dran gefunden. Also aus meiner Sicht musst du halt der Typ sein. Du musst so ein All-In-Typ sein. Jemand, der sagt, für mich ist jede Einheit Krieg. Und ich habe diesen All-In-Approach und ich baller mir halt im Umkehrschluss halt auch Unmengen an Ashwagandha rein und alles rein, damit ich das kontern kann. Ne? Das hoch mit dem Down kontern kann. Okay, kann das vielleicht einen Vorteil haben. Für mich und für die Athleten, mit denen ich so arbeite, ja, meistens eher weniger. Erzähl mal, wie du das handhabst.
Ja, extrem witzig. Hat sich bei mir auch in letzter Zeit ja so ein bisschen geändert, also vor allem was auch so meinen persönlichen Konsum angeht, denn ja, ich habe es vor nicht allzu langer Zeit eigentlich genauso praktiziert, wie du es eben gesagt hast. Immer eher das Ganze eben periodisiert und auch an meinen Trainingszyklus angepasst. Ne? Das heißt, je härter das Training wurde, desto höher dann auch die Zufuhr von Koffein. Und ja, es war eine crazy Zeit. Also das war halt dann auch immer so, ne, morgens trainieren, eben weil Koffein eine Halbwertszeit von circa 5 Stunden hat, ne? Und es dann eben, ja, je nachdem, wann man es halt nimmt, dann den Schlaf auch negativ beeinflussen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, da komme ich dann gleich vielleicht nochmal drauf zurück. Aber halt immer morgens dann Koffein gescheppert, ne? Und ja, hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich im Training immer richtig super gefühlt habe. Also die Trainingseinheiten waren endgeil, es hat mega viel Spaß gemacht, aber rund ums Training konntest du mich halt eigentlich echt vergessen. So. Es bringt einfach, ne, wie du schon gesagt hast, eine Menge an Kosten einfach mit sich. Ich denke, dass ich in der Zeit auf jeden Fall gut aufgebaut habe, das ist keine Frage. Aber ich habe auch deutlich schneller Ermüdung akkumuliert und musste dann nach 4 Mesozyklen auch eine Maintenance-Phase nehmen, was jetzt im Endeffekt nicht schlimm war, hätte sowieso Sinn gemacht, aber ich habe es halt auch dann wirklich teilweise gebraucht, weil ich dann wirklich extrem am Arsch war und ja, dieser ganze Prozess auch irgendwo extrem, wirklich extrem anstrengend war. An sich denke ich, dass ja, Dosierung im Bereich 1 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht eben ja, gewisse Vorteile bringen können. Da geht es natürlich dann auch immer, die eigene Toleranz zu betrachten. Und da hat sie eben schon gesagt, so wenn man halt wirklich die Trainingsperformance signifikant verbessern will, ne, dann ja, muss man da schon ja, ein paar schwerere Geschütze auffahren, einfach um dann auch diesen stimulierenden Effekt zu haben. Ich meine, man kann auch einfach hingehen, Kaffee trinken. Koffein blockiert eben die Adenosinrezeptoren, was halt verhindert, dass wir Müdigkeit empfinden. So können wir halt auch, ne, mit geringeren Dosierungen einfach sicherstellen, dass wir eben nicht müde sind. Aber wenn wir halt wirklich so diesen, ja, diesen extrem stimulierenden und aufpushenden Effekt haben wollen, dann müssen wir da schon, ja, ein bisschen höher greifen. Aber auch hier, ne, würde ich jetzt keinem empfehlen, direkt bei 4 oder 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht einzusteigen. Ne? Startet erstmal weiter unten, guckt so, wo eure Toleranzgrenze liegt und guckt einfach, wo ihr da wirklich einen signifikanten Effekt ja, erhaltet. Das Ding mit Koffein ist, es baut sich halt eine Toleranz auf. Ne, eigentlich wie mit so allen Drogen. Deswegen macht's, macht irgendwo so eine Periodisierung, ja, einfach schon Sinn. Gibt halt mehrere Möglichkeiten, so wie ich das eben vorgestellt habe, dass man das Ganze eben an seinen Mesozyklus anpasst. Da bieten sich dann natürlich die, ja, zum einen die Deload-Woche und vielleicht auch die erste Trainingswoche, also diese Intro-Week nach dem Deload dann an, um vielleicht, ja, das, den Koffeinkonsum ein bisschen runterzufahren, vielleicht komplett darauf zu verzichten, sodass man dann eben auch da seine Toleranz einfach wieder so ein bisschen abbauen kann. Finde aber auch den Approach, das Ganze so ein bisschen konstanter zu halten, auch extrem sinnvoll. Und man könnte ja theoretisch auch das Ganze im Laufe der Mesozyklen erhöhen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Aufbau-Makrozyklus anschauen, dann haben wir in der Regel ja mehrere hyperkalorische Mesozyklen, die auch ja tendenziell immer so ein bisschen härter werden, ne? Bis zu dem Punkt halt, wo dann eben eine Primer-Phase kommen, eine Maintenance-Phase oder wir einen Cut einlegen. Und tendenziell ja, trainieren wir im Schnitt, sag ich mal, immer von Mesozyklus zu Mesozyklus härter. Dementsprechend könnten wir auch über den einzelnen Zyklus konstante Mengen an Koffein fahren und dann den Mesozyklus 2 vielleicht das Ganze ein bisschen erhöhen. Also das wäre auch so eine Möglichkeit, wie man das Ganze periodisieren könnte so ein bisschen. Ja, aber grundsätzlich wäre ich da schon vorsichtig, vor allen Dingen, ne, was den Schlaf angeht, denn ja, Halbwertszeit von 5 Stunden, das heißt, wenn wir um 15 Uhr 100 Milligramm Koffein konsumieren, haben wir um 20 Uhr immer noch 50 Milligramm im System und um 1 Uhr nachts dann theoretisch immer noch 25 Milligramm, ne, weil es halbiert sich dann halt eben so alle ja, 3 bis 5 Stunden roundabout und da wäre ich halt extrem vorsichtig, weil dann ja schadet ihr eben eurer Regeneration und das ist letztendlich ein deutlich ja, wichtigerer Faktor als diesen kleinen Boost, den ihr dann eben durch dieses durch die Stimulanz, den ihr dann im Training erhaltet, ne? Also da macht es dann auf keinen Fall Sinn, dann den Schlaf negativ zu beeinflussen. Also ja, wirklich all in mit Koffein zu gehen, macht eigentlich bei keinem Sinn, der irgendwo Vollzeit arbeitet und erst um 17, 18 Uhr ins Training kommt. Also da würde ich dann auch stark von abraten, wenn ihr die Möglichkeit habt, morgen zu gehen, dann denke ich, könnt ihr da ja ein bisschen bisschen härter reingehen, aber ansonsten würde ich da auch eher von abraten, ja, und Hardcore-Booster sowieso, erstmal, die Teile sind illegal und ja, ich meine, ich habe sie früher auch konsumiert, mit einem Kollegen sind wir dann immer Brust trainieren gegangen, das waren unglaublich geisteskranke Einheiten, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Dedicated Unstoppable, schon mal von gehört?
Ja, aber nicht ausprobiert.
Oh,
der hat richtig reingehauen, oder was?
Der hat reingehauen, Mann. Das war wirklich, also nicht, dass ich wüsste, wie das ist, auf MDMA oder sowas zu sein, aber ich glaube, so ähnlich war das, weil da sind ja auch, also so rein vom chemischen Aufbau waren halt schon so ein Amphetamin-ähnlicher Stoff halt drinne und das hat man schon gemerkt. Also der Booster, der war anders. Also da warst du in einem ganz kranken Modus. Training, muss ich zugeben, war ziemlich geil, aber danach bist du auch komplett down. Also da hast du dann auch keinen Appetit mehr, du bist wirklich komplett weg, so dein Kopf ist irgendwie immer noch am Arbeiten, dein Körper komplett tot, also das war auch eher so eine Nahtoderfahrung gefühlt, also ja, da würde ich natürlich dann auch, ja, echt komplett, also da würde ich dann auch eher ja, von abraten, aber ansonsten, ne, gegen so ein Espresso hier und da spricht natürlich nichts.
Ja, und wenn Espresso der dann noch im Ghetto. Dann ist das auch lecker.
Genau. Ansonsten hat er noch eine Frage gehabt. Wie hohe Gaining Rates würdet ihr für den ersten richtigen Bulk empfehlen?
Der erste richtige. Der erste richtige, also es hört sich so an, als wenn er jetzt will er ernst machen. Jetzt geht's los.
Dann wird die Netto.
Die Nettohypertrophie ins Maximale hochschrauben, das, was möglich ist. Also wenn es der erste richtige Bulk ist, oder sagen wir es mal so, erstmal allgemein zu dem Thema Gaining Rates, und der Rate of Gain, um das mal so ein bisschen zu definieren, mache ich es eigentlich so, dass ich das Ganze immer prozentual am Körpergewicht entsprechend nehme. Ja? Und da muss man natürlich noch einen Zeitraum definieren, pro Woche, pro Monat, ne? Und wenn man dann halt sich einen Monat nimmt, dann kann man im Normalfall arbeite ich eigentlich mit allem von 0,5 bis 2% Anstieg des Körpergewichts entsprechend, prozentual. Das ist so ein Pi mal Daumen etwas, was ich denke mal, wo man durchaus in einem Bereich fällt, wo man realistisch ja, Nettohypertrophie verzeichnen kann, wo sicherlich immer Körperfett dazukommt, aber das ein realistischer, eine realistische Rate ist dessen, was man an Zuwächsen haben kann. Wenn es jetzt der allererste entsprechende Bulk ist, ja, dann kann man sicherlich als Anfänger auch über diese 2% hinausgehen und das ist dann auch sicherlich realistisch, weil dann die, ja, wie sagt man es, die ersten Newbie-Gains, die werden dann natürlich auch so reinkommen und die werden natürlich auch ein bisschen höher ausfallen. Ja. Also da sollte man sich jetzt nicht zu kurz halten und sagen, naja, aber jetzt haben die Jungs gesagt, 2%, so oberes Limit, so jetzt mehr will ich nicht, so weil Lean Gains und so, ne, Lean Bulk, ist ja auch immer so ein Thema, was immer gerne noch in den Köpfen rumschwirrt. Ja, und das vielleicht auch so ein bisschen davon abhängig machen, was man mental für ein Typ ist und aus welchem Zustand man vorher als Athlet kommt. Ja, das heißt, war ich vorher jemand, der sich als Athlet von seiner Athletenidentität noch sehr mit seiner Leanness vielleicht identifiziert hat, dann würde ich das sicherlich moderater halten, wenn ich es moderieren kann, sozusagen, den Prozess, weil er dann halt dauerhaft angenehmer empfunden wird und dauerhaft produktiver durchgeführt wird. Wo dann wieder der andere All-In-Typ, der Charaktertyp, der sagt halt, ich All-In, voll drauf, der profitiert dann sicherlich auch wieder von eher höheren Gaining-Rates, weil ihm das auch einfach mehr Spaß macht. Er will halt produktiv sein, er will halt produktiv das eine machen und dann vielleicht produktiv später halt eher ein Minicut früher einschießen und das macht ihm halt mehr Spaß. Ja, das wären so meine Gedanken dazu.
Ja, denke ich auch. Also grundsätzlich so 1-2% Gewichtszunahme des Körpergewichts pro Monat macht auf jeden Fall Sinn. Wenn das jetzt ein erster richtiger Bulk ist, keine Ahnung, könnte man jetzt mutmaßen, dass du vielleicht eher noch ja, dich im Anfängerstadium befindest eventuell, also dass da auf jeden Fall noch Potenzial oder viel Potenzial zur Steigerung möglich ist. Daher würde ich mich dann eher, sag ich mal, am oberen Ende dieser Range orientieren, vielleicht eher so bei 1,5 bis 2%. Wird natürlich auch ja, ein bisschen Fett mit dabei sein, keine Frage, aber das würde ich vor allen Dingen am Anfang einfach mit in Kauf nehmen, weil du wirst extrem viel Muskeln aufbauen und ne, vor allem jetzt für den ersten Aufbau, denke ich, macht es da Sinn, einfach den Fokus auf maximaler auf maximale Hypertrophie, auf maximale Muskelzuwächse zu legen, anstatt halt eher zu versuchen, die Fettgains irgendwo zu minimieren. Ich denke, da kannst du auf jeden Fall jetzt noch einiges mitnehmen. Ne? Vor allem, wenn wir jetzt von einem richtigen Bulk sprechen, dann guck natürlich auch, dass du dann wirklich dein Training soweit im Griff hast, ne? Dass du da ja so einen groben Plan hast, was du tust, ne? Dass du halt auch irgendwo dann auch Muskeln aufbaust und dich nicht einfach nur Fett frisst. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Deswegen, aber wenn du da soweit gut aufgestellt bist und ja jetzt, sag ich mal, zum ersten Mal richtig aufbauen willst, dann ja, 1,5. Bis 2%, denke ich, the way to go.
Ja.
Nice. Dominik Reichert fragt, schon mal mit dem Gedanken gespielt, vegetarisch oder vegan zu werden? Also ich persönlich habe mal mit dem Gedanken gespielt. Daraus ist bis jetzt noch nichts geworden, aber auch rein aus ethisch und moralischen Gründen. Ich sehe halt, ja, jetzt nicht den Vorteil von veganer Ernährung, wenn man halt schon ja ausreichend Obst und Gemüse jeden Tag zuführt, seine Ballaststoffe reinbekommt und ja generell gesund ist. Vegetarisch wäre für mich relativ easy. Ja, in erster Linie steht da eben ja das Protein. Wir müssen halt gucken, so als Bodybuilder, dass wir halt auch irgendwo ja auf unseren Proteinbedarf kommen. Das halte ich für bei Vegetariern eigentlich noch für relativ einfach, ne? So Skyr, Magerquark, Whey und so konsumiere ich eh zuhauf, von daher wäre das kein Problem. Vegan halte ich dann schon eher für schwierig, ne? Da muss man dann auf so Sachen wie Linsen, Soja eventuell umsteigen, ne? Das Zeug hat extrem viel Ballaststoffe und ich könnte mir wirklich nicht vorstellen, jetzt im tiefsten Aufbau so Post-Workout so 300 Gramm Linsen zu fressen, damit ich da auf mein Leucin komme. Also ja, ist einfach schwierig. Deswegen aus ethisch und moralischen Gründen würde ich es gegebenenfalls machen, aber ja, bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus an?
Ja, ähnlich. Also ist ja ein kontroverses Thema aktuell, ne? Hashtag Game Changers. Was ja, ja. Wahrscheinlich rührt die Frage auch vielleicht auch so ein bisschen aus der Dokumentation heraus. Also ich habe mich mit dem Thema schon, befasse ich mich schon seit längerem. Allerdings nicht aus dem Interesse heraus, dass ich selbst irgendwie vegan oder vegetarisch leben möchte, sondern einfach aus dem Antrieb heraus, dass ich halt Klienten habe, die sich so ernähren. Mhm. Und ich mir halt entsprechend die Information holen müsste, was ist halt wirklich Fakt, was ist sozusagen ja, the body of evidence, wenn es um das Thema geht halt. Ja. Und da bin ich halt wirklich jemand, der sagt, okay, wenn man halt den harten Weg gehen will, so wie du es ja auch gesagt hast, ja, viel Essen, viele Ballaststoffe, Verwertbarkeit etc., muss ich mehr essen, wenn man sich das entsprechend geben möchte, weil man entsprechend vielleicht auch moralisch-ethische Gründe hat, dann habe ich da riesen Respekt vor, wenn man den Weg geht. Es ist natürlich mit mehr Aufwand erstmal, entsprechend kommt es daher. Ich für mich selber bin halt da ein sehr rationaler Mensch. Also ich kann halt meine Ernährung mittlerweile zum Glück relativ emotionslos sehen, was nicht immer so war. Das heißt, rational auf Bodybuilding bezogen, soll es für mich einfach effektiv und funktionell sein. Und da will ich den einfachen Weg, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Rein aus ethischer Sicht habe ich schon lange den Gedanken gehegt, genau, wie du auch sagst, vegetarisch wäre durchaus möglich, ohne Probleme halt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt das Lied ist von Kool Savas, der beste Tag meines Lebens, so, das ist bestimmt schon, wie alt ist das Lied? Da rappt er ja auch, du könntest irgendwie easy aufhören, ja, Tiere zu essen, so. Und seitdem ist dieser Gedanke auch in meinem Kopf, so, Kool Savas, bester Mann, bestes Lied, das mal so völlig nebenbei, habe ich den Gedankengang schon und ich esse auch deutlich weniger Fleisch seit Jahren. Das ist bei den meisten eigentlich so, ne? Also da ist schon mehr Bewusstsein da, aber so im Laufe meiner Trainingslaufbahn, also Bodybuilding ist schon verdammt anstrengend, sagen wir es mal so. Es macht mir enorm Spaß. Aber ich will dann schon in dem Bereich bleiben und das jetzt nicht nur auf die Ernährung gesehen, sondern auch vom Training im Bereich dessen, was halt effektiv ist in gewisser Weise. Ja, effektiv für mich und mein Leben. Wie gesagt, ethisch, moralisch soll man was machen, auf jeden Fall. Ich nutze halt mittlerweile, meine Eiweißquelle Nummer 1 ist halt Whey-Isolat, so muss ich halt sagen. Das ist meine Hauptproteinquelle, zusammen, wie du auch sagst, Skyr und so weiter und so fort. Und Fleisch kommt gar nicht mehr so oft vor halt. Ne? Ich bin auch jemand, der gerne Eier nutzt, halt morgens Omelette macht. So, das ist sowieso schon mein Ritual seit 6, 7 Jahren, glaube ich schon so. Ja, und aus meiner Sicht sollte man diese beiden Themen ein bisschen voneinander trennen. Und da ist nicht zu emotional sehen, meine Meinung.
Ja, auf jeden Fall. Hey, auch Respekt an jeden, der hier irgendwie vegetarisch oder vegan unterwegs ist. Ich respektiere das auch mega und finde das eine super Sache. Ja, viel auch bei mir in der Familie werden jetzt so mittlerweile vegan. Ich finde das super cool. Deswegen auf jeden Fall Props an jeden. Nice. Haben wir noch eine Frage von Aaron. Und er fragt, habe beim Barbell Flachbankdrücken Probleme mit den Ellenbogen. Welche Alternativen kann ich machen? Kurzhantelbankdrücken mache ich schon schmerzfrei, eventuell an der Multipresse oder Hammerstrength Chestpress für mehr Stabilität und Fokus auf die Brust.
Okay. Also als das Erste, was mir sofort einfällt, ist natürlich so Ursachen erforschen halt, ganz klar. Mhm. Ne? Also nicht, was mache ich jetzt stattdessen? Klar, das ist natürlich auch im Prozess dann irgendwie wichtig. Aber als allererstes versuch rauszukriegen, woran liegt das Ganze? Erste Priorität. Gerade wenn du sagst, okay, zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken geht schmerzfrei. Was ist es, was an der Langhantel entsprechend diese Schmerzen verursacht? Ist es vielleicht die Positionierung entsprechend? Ist es das Racken, das aus dem Rack rausbringen? Da würde ich halt zuallererst meine Hauptpriorität drauf legen, da versuchen so ein bisschen reinzufühlen, was könnte es sein? Mal Videos machen, ne? Sich vielleicht einen Experten zur Seite holen, der sich das mal anschaut und mal rüberschaut, was da so entsprechend falsch läuft oder falsch laufen könnte. Und dann als Fix erstmal für zwischendurch, hat er ja auch schon gesagt, sicherlich, ich bin sowieso mittlerweile ein Freund der Multipresse geworden, so kriege ich immer wieder DMs, so Arne, warum bist du der Multipressen-Guy so geworden, habe ich den letzten Monaten halt viel, viel dran gemacht. Wenn es jetzt rein um Hypertrophie geht, klar, geh an die Multipresse, probier es aus, wenn du da das Problem nicht hast, dann könntest du schon mal überlegen, vielleicht liegt es tatsächlich an der Stabilisation. Was mir da einfällt, so als Fix, was ich oft nutze und auch für mich genutzt habe, sind halt Floor Presses zum Beispiel. Das heißt, man legt sozusagen die Oberarmrückseite in der Bewegung auf den Boden ab, hat dadurch einen fixierten Bewegungsradius und halt sehr, sehr viel Kontrolle über die Bewegung. Ja, der Bewegungsradius ist zwar kleiner, aber man hat dennoch immer noch eine gute Aktivierung der Brustmuskulatur. Und da kann man halt oft schmerzfreier mitarbeiten. Ob es nun der Ellbogen ist, ob es die Schulter ist, kann man mit der Langhantel machen, kann man mit der Kurzhantel super machen. Ist etwas, was mir und auch schon vielen Klienten geholfen hat, in Verletzungsphasen so das Brustvolumen akkurat reinzukriegen, ohne irgendwie gleich nur noch ja irgendwelche super Isos zu machen halt.
Ja, sehr guter Punkt. Zu gucken, wo dann tatsächlich die Ursache liegt. Oft muss man halt nur einfach unterscheiden zwischen akuten Schmerzen und chronischen Schmerzen. Also wenn halt einfach dein Ellbogengelenk degeneriert ist, also du einfach aufgrund des ganzen Push-Volumens dann eben Schmerzen im Ellbogen bekommst, ne, dann wird es halt eben nicht nur dieses Flachbankdrücken sein, sondern so der gesamte Stress, den du halt eben auf das Gelenk ausübst. Deswegen geht es da erstmal zu unterscheiden, ob es jetzt an der Übung liegt oder halt eben am Gesamtstress. Ich denke, dass also der Fakt, dass du Kurzhantel, Bankdrücken schmerzfrei ausführen kannst, ne, lässt dann eher darauf schließen, dass es dann doch irgendwas mit dem Flachbankdrücken eben mit der Langhantel zu tun hat. Von daher will ich dann eben auch einfach an wie Arne gesagt hat, erstmal gucken, ne, woran liegt es. Und dann gegebenenfalls halt eben einfach auf einer Alternativübung, die du schmerzfrei ausführen kannst, ausweichen. Das Coole, ne, im Kontext von Hypertrophie ist halt einfach, dass wir nicht an bestimmte Übungen gebunden sind. Ne. Wir können extrem viele verschiedene Übungen machen, halt eben, um die Muskelfasern zu stimulieren. Das heißt, ne, wir sind nicht gebunden an das Langhantel-Flachbankdrücken, auch wenn das viele ja so ein bisschen meinen, ne? Genauso wie mit der Kniebeuge, ne? Da ist halt oft einfach so, dass man da sich so emotional schon ziemlich stark an die Übung bindet, aber sofern man eben kein Powerlifter ist, auch absolut kein Muss und eine Übung an der Multipresse oder eben auch an der Hammer Strength Chest Press, eine absolut legitime Alternative.
Yep. Sweet. Wie du so schön sagst, Bodybuilding is the good life. Wir haben alle Freiheiten.
Finde ich auch. Sehr geil. Ja, Hanne, wir haben alle Fragen Top. Soweit durch. Hey, cool. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Sehr cool, dass du da warst. Wir haben noch eine Spotify-Playlist, nennt sich Hypertrophy Cast Playlist. Und genau, da packen wir immer zum Ende jeder Episode einen Track drauf. Irgendeiner, den du gerne im Gym hörst. Was hast du da für uns? Kusavasch?
Kusavasch? Ja, Kusavasch ist immer geil. Beste Tag deines Lebens. Auf cool. jeden Fall. Ob das jetzt so der Gym-Burner ist, aber nimm den, weil das zu der Episode passt, auf jeden Fall.
Hey, bester Tag deines Lebens. Hey, sehr nice. Ich habe mir gar keinen überlegt. Ich muss kurz improvisieren. Ich nehme Moolah Gang. Heißt der Track. Okay. Sehr cool.
Muss ich mir mal reinziehen, das Ding.
Oh, Digga, der ist gefährlich. Das ist War-Style.
Okay. Kannst du damit ja, allgemeine Playlist muss ich mir reinziehen.
Oh ja, ja, mach das. Aber sehr stark beeinflusst noch von mir. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, ne? Wirklich nur in der letzten Trainingswoche am besten.
Okay. Vorher ist es so aggressiv.
Ja, sehr aggressiv, ja. Aber ja, du hast da ja jetzt nochmal ein bisschen
Variation reingebracht.
Ja, ein bisschen Variation ist immer gut. Ja, sweet. Jo. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, bewertet das Ganze bei iTunes und folgt dem Ganzen bei Spotify. Arne, wo können die Leute dich finden?
Wo können die Leute mich finden? Bei Instagram, arne.otte, sonst auf meiner Website www.theartofpt.de und natürlich in meinem Podcast The Art of Personal Training. Ich glaube, das sind so die drei Anlaufstellen, wo ich eigentlich konstant irgendeinen Crabble produziere, wenn es um Hypertrophie geht.
Sehr geil. Checkt das ab, Leute. Und ja, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.